Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder gekommen sind, um mit uns auf Gottes Wort zu hören. Wir grüßen Sie mit einem Text aus der Losung von heute, und zwar aus dem Lehrtext. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Zunächst mal, wie jetzt schon öfter gewöhnt, ein paar Ankündigungen. Am kommenden Wochenende können Sie Missionstage der DIPM besuchen. Flyer finden Sie an der Plakatwand. Und dann noch einmal eine Erinnerung. Am Samstag, den 6. Mai, findet in Waldorf-Hessslach der christliche Pädagogentag statt. Im Internet lesen Sie dazu, es soll ein Ermutigungstreffen und eine geistliche Stärkung von Christen in ihrem pädagogischen Beruf sein. Nächsten Sonntag, also am 7. Mai, ist keine Bibelstunde, ausnahmsweise, weil wir da unseren Mutterhaustag haben. Aber Sie sind dann wieder herzlich eingeladen in 14 Tagen, am 14. Mai mit Professor Eckstein. Am Dienstag, den 9. Mai, lädt das Blaue Kreuz ein, und zwar um 19 Uhr in der Kreuzkirche in Böblingen zu einem Abend mit Michael Stahl. Einigen ist dieser Mann sicherlich ein Begriff. Er hat das Thema Deine Sehnsucht nach dem Paradies. Es geht dabei um die menschliche Ursehnsucht nach bedingungsloser Liebe, wahrer Liebe und Annahme und echtem Frieden. Michael Stahl kommt ja selbst aus einem familiären Umfeld, wo Gewalt und Alkohol eine Rolle spielten. Und die Begegnung mit Jesus hat sein Leben völlig verändert, sodass er jetzt selbst ein Botschafter der Liebe Gottes ist. Zum Beispiel geht er auch in Schulen und redet dort zum Thema Mobbing oder Gewaltprävention. Ja, und dann möchten wir Sie noch einmal auf diesen besonderen Theaterabend am 10. Mai hinweisen über die Lutherin Katharina von Bora. Mariana Angelina spielt ihr Leben in 16 Szenen nach. Zu diesem Höhepunkt hier in diesem Saal finden Sie auch noch draußen Flyer. Dann noch eine Vorschau und eine herzliche Einladung, sich den Termin freizuhalten. Die Einladung der lebendigen Gemeinde zum Christustag am Himmelfahrt auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin und an Frohen Leichnam an 15 verschiedenen Orten in Baden-Württemberg. Diese Einladungen sind frisch aus dem Druck gekommen. Das Thema lautet Jesus sehen. Nehmen Sie gerne am Ausgang auch Flyer mit. Ich glaube, an der Plakatwand sind Sie auch. Und laden Sie auch andere dazu ein. Und nicht zuletzt, wenn Sie im April Geburtstag hatten, denken Sie daran, Sie dürfen am Ausgang sich ein kleines Grüßle mitnehmen. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. So haben wir am Anfang gesagt. Dazu passt auch ein Lied aus unserem grünen Liederbuch, die Nummer 276. 276, wir singen drei Strophen. In der zweiten Strophe heißt es, du machst den frei, der ein Leben mit dir wagt. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. Wer zu Jesus gehört, wer sein Leben Jesus anvertraut hat, dem ist er dieser Hirte, der ihn herausgerettet hat, aus der Verlorenheit und nach Hause bringt. Und dazu passt ja natürlich der Psalm 23, der auch für diesen heutigen Sonntag angegeben ist. Es wäre schön, wenn wir den doch gemeinsam beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Eine wunderbare Zuversicht strahlt auch dieser Psalm aus. Und deswegen singen wir jetzt noch ein zweites Lied, Du bist unsere Zuversicht. Das ist die Nummer 442. 442 im Liederbuch.
Da geht mir doch das Herz auf, wenn ich so eine Gemeinde den Psalm 23 auswendig beten höre. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal über das Wort Mangeln gestolpert sind. Als ich es mal in der dritten Klasse habe lernen lassen, da hat dann ein Schüler gesprochen, hat es vorgesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts gebügelt. Das fällt natürlich auf den Lehrer zurück, der das Wort nicht erklärt hat. Aber so ist es, dass man Dinge einfach weiß und sie einem gar nicht mehr bewusst sind. Nun zu unserem Thema heute. Ein Berliner Taxifahrer wurde von seinem Fahrgast gefragt, was er von der Bibel hält. Da sagte der Mann, das Buch pack ich nicht an. Warum denn nicht? Tja, Mann, dann müsst ich mir ja total verändern und das will ich nicht. Der Taxifahrer hat mit seinem schnodderigen Berlinerisch eine große Wahrheit locker ausgesprochen. Sich auf Gottes Wort verlassen bedeutet, es kann nicht so bleiben, wie es ist. Da wird das Leben umgekrempelt. Da geht es ans Eingemachte. Denn der lebendige Gott ist ein Gott, dem es um persönliche Beziehung geht. Einer, der alle Tage mit mir leben will, nicht nur den Sonntag. Er interessiert sich für meinen Beruf und für meine Beziehungen, für meine Taten und für meine Träume, für meine Siege und für meine Niederlagen. Er kennt meine Gedanken, ehe ich sie formuliere. Er will mich erreichen in schlaflosen Nächten und in überfüllten Pendlerzügen, im Stau auf der Autobahn oder am Schreibtisch im Büro. Der lebendige Gott ist nicht unbeweglich wie ein Buddha, den nichts berührt. Oder wie Brahman, den Fernen, nicht hart wie Allah. Der Vater Jesu Christi ist ein liebender Gott, ein naher Gott, der seine Menschenkinder sucht, liebt und trägt. Er kennt sie mit Namen und er ruft sie beim Namen. So ist dieser lebendige Dreieinige Gott, zu dem wir jetzt beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Rede zu unserem Herzen ganz persönlich und lass uns dir auch persönlich antworten. Und wo unser Beziehungsfaden zu dir locker geworden oder gar abgerissen ist, da schenke uns heute den Mut, ihn wieder zu befestigen, durch Gehorsam, durch Glauben, durch Hoffnung und Liebe. Amen. Ich möchte Sie einladen, mit mir heute auf eine sehr bekannte Geschichte aus dem Lukas-Evangelium zu hören. Sie ist ein Kernstück des Evangeliums, sozusagen eine Bodenprobe des Heils. Das könnten wir drüber schreiben und ich denke, hier im Saal, wo man den Psalm 23 so gut kennt, ist niemand, der diese Geschichte nicht kennt. Schon im Kindergottesdienst war sie der Hit. Sie wurde erzählt, gespielt, besungen. Und die Geschichte handelt von einem kleinen Mann, von einem auffallend kleinen Mann. Jetzt wissen Sie schon, um wen es geht? Zachäus. Ja, es war ein kleiner, zu kurz geratener und vielleicht auch deshalb etwas zu kurz gekommener Mann. Ich habe nun etwas herumgegoogelt nach kleinen Männern und am nettesten fand ich, was über Humphrey Bogart, den Schauspieler, gesagt war, diese Information. In dem Film Casablanca, der ja ein Kultfilm der Nachkriegsjahre war, da musste er nämlich Plateauschuhe anziehen. Der Mann war nämlich klein und er musste ja seiner berühmten Ingrid Bergmann diesen Satz hinhauchen: Schau mir in die Augen, Kleines. Und da mussten sie tricksen. Da musste er, damit er etwas höher war als die Schwedin, Plateauschuhe anziehen. Unser kleiner Mann aus dem Lukas-Evangelium brauchte keine Plateauschuhe, um im wahrsten Sinne des Wortes auf die Höhe zu kommen und über sich hinauszuwachsen. Das wird uns noch beschäftigen. Zachäus ist ein jüdischer Name. Er ist uns mehr vertraut als Zacharja oder Zacharias, das ist griechisch. Und er bedeutet der Reine, der Gerechte. Und wie sein Name zu seinem Lebensprogramm wird, das wollen wir heute anschauen. Der Text aus Lukas 19 ist eine temporeiche, lebenspraktische, verblüffende Geschichte, die Geschichte einer erstaunlichen Beziehung, ein Evangelium der ganz großen Freude und der großen Gesten. Sie beginnt damit, dass es heißt, und Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Wenn ich von Villingen nach Eidlingen fahre, komme ich immer an Rottweil vorbei. Da ist ein schönes Schild und da steht Rottweil, die älteste Stadt in Baden-Württemberg. Aber Jericho ist die älteste Stadt der Welt. Also sagt man, es kann auch ein bisschen weniger alt sein, aber sie ist wirklich eine der ältesten Städte der Welt. Und Bibelleser hören jetzt bestimmt ein ganz bestimmtes Musikinstrument, nämlich die Posaunen von Jericho, genau. Die brachten die gewaltigen Stadtmauern zum Einsturz mit Gottes Kraft. Sie pulverisierten den Sperrriegel, der den Israeliten den Einzug ins gelobte Land versperrte. Fällt noch jemand ein Name ein mit Jericho? Rahab im Stammbaum Jesu, jawohl. Und außerdem ist Jericho diese fruchtbare Oase im Jordantal, 260 Meter unter dem Meeresspiegel gelegen, der Ausgangspunkt für ein berühmtes Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Die Schwestern müssen immer erst an zweiter Stelle reden, ja? Der barmherzige Samariter, von Jerusalem nach Jericho ist er unter die Räuber gefallen. Der eine Kaufmann und der barmherzige Samariter hat ihn gerettet. Und kurz vor unserer Geschichte erzählt Lukas, dass vor den Toren von Jericho ein Blinder von Jesus geheilt wurde. Der wurde wieder sehend. Also eine Menge Geschichten spielen in Jericho, noch viel mehr. Jericho war ein attraktiver Ort. Eine reiche Oberschicht hat sich dort entwickelt. denn es war ein Umschlagsplatz für Handel, Wandel. Mehrere Straßen kreuzten hier von West nach Ost, von Nord nach Süd. Karawanen zogen dadurch. Es war das pralle Leben. Und König Herodes der Große hat sich da eine Winterresidenz eingerichtet wegen des bekömmlichen Klimas. Also, da können Sie heute noch Ruinen davon sehen. Und so kam es, dass diese Stadt eine wahre Goldgrube für Zöllner, für Steuereinnehmer war. Hier konnte man im Dienst der römischen Besatzungsmacht sein Glück machen und eine Menge Geld verdienen. Das System funktionierte folgendermaßen. Die Römer verkauften eine Lizenz zum Kassieren dieses Zolls an die Juden, die interessiert dafür waren. Und die mussten dann zum Beispiel monatlich eine ganz bestimmte Menge von dem Zaster abliefern und den Rest konnten sie behalten. Was sie darüber rausverlangten, interessierte die Herren nicht. Und ja, schließlich musste der Mann ja auch seine Ausgaben bestreiten. Er hatte Familie und es war so eine Art Privatunternehmer. Aber damit machten sich die Zöllner keine Freude und keine Freunde. Denn erstens arbeiteten sie für diese verhasste heidnische Besatzungsmacht und zweitens schröpften sie die Landsleute meistens unverhältnismäßig. Und sie, da war ein Mann genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Jetzt kommt also Zachäus ins Bild. Er ist ein kleiner Mann, aber kein kleiner Steuerbeamter mehr. Er macht keinen Schalterdienst mehr. Er sitzt nicht mehr an den Zollschranken und macht hoch und runter, hoch und runter. Nein, er ist der Chef der Zollbehörde und viele meinen, sogar von ganz unter Judäa sei er der oberste Boss gewesen. Er gehörte also zur Oberschicht, hatte sich einen Namen gemacht, den man respektierte, aber auch verachtete. Er war eine unwillkommene Person. Man schnitt ihn, wo man konnte. Ja, er war ein MOF, ein Mann ohne Freunde. Das musste er akzeptieren. Das war der hohe Preis für sein hohes Einkommen. Mit seinen Zollkollegen, da konnte er wohl zusammen sein, aber er konnte zum Beispiel keinen Gottesdienst besuchen. Denn seine Arbeit für die Römer machten die Zöllner kultisch unrein und ihn auch. Sie hatten ihn ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Es gab für ihn keinen Platz, keine Chance, kein Mitleid. Und sie behaupteten, für Zöllner gibt es auch bei Gott keinen Platz. Aber das wurmte in dem Zachäus irgendwie. Hat mich Gott wirklich verstoßen wegen meinem Beruf? Kann ich das wieder rückgängig machen? Das scheint ihn bedrückt und umgetrieben zu haben. Doch jetzt kommt dieser Tag, an dem Jesus wieder durch Jericho zieht. Alle reden von ihm. Alle sind voller Erwartung. Die hatten keine Flyer, keine Plakate, kein Internet, kein Nix, aber alle wussten Bescheid. Er kommt. Jesus kommt mit seinen Jüngern. Und die wussten sogar schon, auf welcher Straße er kam. Ohne Polizeifunk wussten die genau, da wird er durchkommen. Und nun strömten die Menschen dahin, um Jesus zu sehen. Passt zum Thema vom Christustag. Jesus sehen, ja, sie wollten ihn sehen. Vielleicht heilt er wieder jemand, so wie den Blinden. Wer weiß. Aber was wir wissen, ist, was in der Bibel steht. Zachäus begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Wer er wäre. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Aber bleiben wir bei dem Anfang von dem Vers. Er begehrte, Jesus zu sehen. War ein wahrhaft goldener Satz, oder? Dieses Begehren, dieses Verlangen, diese Sehnsucht des Zachäus, Jesus zu sehen, wird uns gar nicht näher beschrieben. Steht einfach da. Aber der Text stellt uns die Frage, kenne ich auch noch diese Sehnsucht, Jesus zu sehen, unter allen Umständen? Ist gar nicht so einfach, wenn man gewohnt ist, Jahr um Jahr, Tag um Tag, sich mit ihm zu beschäftigen. Und doch kann es immer wieder eine Bitte unseres Herzens sein, wenn wir unsere Bibel aufschlagen oder wenn wir uns zum Gebet zurückziehen. Herr, ich möchte gern etwas von dir sehen. Ich möchte Gott neu begegnen. Oder öffne mir doch einen geistlichen Horizont, der mir bisher verstellt war. Vielleicht im Blick auf ein Problem. Haben Sie Probleme? Diakonissen haben auch Probleme. Also ein Problem im Blick auf meine Zukunft. Vielleicht auch im Blick auf den Ruhestand. Gibt es einen Umbruch? Herr, öffne mir den Horizont dafür. Oder auch im Blick auf einen scheinbar unlösbaren Konflikt. Schenk mir doch was Neues. Zachäus will Jesus sehen und darum macht er sich persönlich auf, diesen Entschluss in die Tat umzusetzen. Und das wollen wir mal festhalten, diesen Punkt. Er hat sich persönlich aufgemacht. Er schickt nicht seinen Sekretär mit dem Auftrag, schreib alles mit, was Jesus sagt und erzähl mir auch, was er macht. Heute würden wir sagen, Mensch, nimm deine Digi mit und dreh ein kleines Video, lad's auf YouTube hoch und dann gucke ich mir das bei Gelegenheit an. Nein, nein, der Herr Oberinspektor wird selbst aktiv. Er macht sich auf. Er lässt sich auch nicht entmutigen, als er diese Menschenmenge vor sich sieht, die ihn nicht durchlassen will. Und die ihm auf diese Weise endlich mal zeigen können, dass er ein elender Wicht ist. Auch er kennt den Weg, den Jesus nimmt und er spurtet los. Er hat einen Maulbeerbaum im Auge, auf den er zusteuert. Und wie Sie sehen, ist der Stamm nieder, da kann man gut raufklettern, auch wenn man ein kleiner Mann ist. Und dann kann er sich in den Blättern verstecken. Wunderbar. Und ihn kümmert es nicht, was die Leute von ihm denken. Zachäus will Jesus sehen. Alles andere ist ihm egal. Und das kann man auch immer wieder in Lebensgeschichten entdecken. Wer Gott sucht, den interessieren plötzlich viele Dinge nicht mehr, die vorher so wichtig waren. Ihn kümmert es nicht, dass er vielleicht in den Augen der Leute den letzten Rest Achtung verliert, dass er sich mit seinem Dauerlauf und seiner Kletterei lächerlich macht. Na, Oberzöllner, heute so sportlich? Das interessiert ihn nicht. Denn Zachäus scheint zu spüren, dass es für ihn um viel mehr geht, als nur seinen Ruf zu verlieren. Was ihn antreibt, wird uns nicht näher geschildert. Vielleicht ist es die große Hoffnung, dass sich in seinem Leben noch einmal etwas total verändern kann. Dass er die Gleise in seinem Leben noch einmal neu verlegt. Dass nicht alles damit zu Ende ist, dass er Abend für Abend in seiner Villa sitzt, sein Geld zählt und in Rollen und Kisten verpackt und tagsüber die neuesten Verordnungen der Römer liest und umsetzt. Tag aus, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Geld zählen, verbuchen, festgefahren, bis zur Rente, bis zum Grab. Jetzt hat er vielleicht die Hoffnung, wird was anders. Und dann dieses Gewissen, das da in ihm irgendwie doch nagt. Es ist nicht alles in Ordnung, was du da machst. Hatte ihn nicht diese Witwe da so verzweifelt angeschaut und er hat ihr den Zoll nicht erlassen? Oder der Schreiner, der sagte, ich kann meiner Familie heute kein Abendessen geben, wenn du das so aus mir rauspressen lässt. Gesetz ist Gesetz, du musst zahlen. Das klingt so in ihm. Und dann ist da noch etwas, was wir von Zachäus lernen. Der Mann ist an einen Punkt angekommen, an den viele Menschen nicht ankommen. Denn viele vermissen Gott gar nicht. Also das, wenn sie so mal ins Gespräch kommen, im Zug oder irgendwo, die wissen gar nicht, von was man redet. Kürzlich ist mir mal wieder eine Werbung in mein E-Mail-Postfach geflattert. Da wurde mir ein Entsafter mit Hightech-Getriebe empfohlen. Ich kann Ihnen sagen, das brauche ich nicht, oder? Brauche ich nicht. Und da kann ich dann nur sagen, danke, ich bin nicht interessiert, ab in den Papierkorb. Und mir scheint, viele Menschen empfinden die Einladung Jesu, den Ruf Gottes wie so eine Werbung. Brauche ich nicht, bin nicht interessiert. Ab in den Papierkorb. Jesus, ich bin zufrieden, so wie es ist. Das Gehalt ist gut, ja, der Job ist anstrengend, aber die Safari in Afrika war wunderbar. Sündenvergebung, was ist das? Habe ich keinen Zugang zu? Steuerhinterziehung, ach, machen doch viele. Sich auf Kosten anderer eine goldene Nase verdienen, warum nicht, wenn es geht? So nach dem Motto, sein Gewissen war rein, er benutzte es nie. Dabei ahnen diese Menschen gar nicht, was sie verpassen ohne Gott. Mehr noch, sie ahnen gar nicht, in welcher Gefahr ihr Leben eigentlich ist. Ohne Gott leben und ohne Gott sterben, das ist letztlich der Super-GAU. Aber das wird verdrängt. Ab in den Papierkorb damit. Zachäus dagegen setzt alles auf eine Karte. Er will Jesus sehen und was viel wichtiger ist, er will wissen, wer er ist. Ich habe kürzlich zu jemand gesagt, oh, ich gehe heute in die Johannespassion. Ach, das könnte mir nicht passieren. Ich sage, waren Sie schon mal drin? Nö. Ja, so ist es. Man weiß gar nicht, wer Jesus ist, aber man hat schon so seine Meinung. Er will wissen, wer er wäre. Jetzt muss ich mal was probieren. Ja, es klappt. Er hat viele Fragen. Wer ist der denn, von dem Sie sagen, dass er Menschen in die Nähe Gottes holt? Dass er sich nicht zu schade ist, mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch zu sitzen? Wer ist der, der Wasser in Wein verwandeln kann und Brot vermehren? Wer ist der? Wer ist der, der Blinde sehend macht und Aussätzige rein und Lahme können gehen? Wer ist der denn? Das will er wissen. Aber schauen Sie, kann er das jetzt da oben auf dem Baum erfahren, hinter seinen Blättern? Nein, er erfährt es dadurch, dass Jesus ihn anspricht. Er hat sich persönlich aufgemacht und jetzt wird er persönlich angesprochen. Da heißt es, und als Jesus an die Stelle kam, sah Jesus auf, erblickte ihn und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Stellen wir uns doch mal die Szene vor. eine wogende Menschenmenge. Dann kommt Jesus einfach gekleidet mit seinen 12 Männern da, vielleicht schlecht rasiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kein besonderes Bild von, wie wenn Queen Elizabeth hier mal zu Besuch kommt. Einfache Männer kommen da nun diesen staubigen Weg entlang und da ist die Menge und drängt sich. Vielleicht haben einige geklatscht, gejubelt, gesungen, getanzt. Das passiert schnell in Israel. Dann stoppt der Zug. Jesus bleibt stehen. Oh, was ist los? Will er eine Rede halten? Er steht bei einem Baum. Und jetzt schwenkt die Kamera direkt zu Jesus hin und da heißt es, er blickt auf. Er sieht den Mann und nennt ihn beim Namen. Hat die irgendjemand vorgestellt? Gestatten Jesus? Gestatten Zachäus? Nein. Jesus steht da, hebt seine Augen auf und sieht ihn hinter seinen Blättern und spricht ihn mit Namen an. Wie haben wir als Kinder gesungen? Kennt auch dich und hat dich lieb. Stimmt? Und das ist es, und das ist Evangelium, das kann ich Ihnen sagen. Wer Jesus sucht, geht nicht in der Masse unter. Wer nach Jesus fragt, der wird nicht übersehen von ihm. Und wenn da Tausende sind, unser Wunsch für Pfingsten, 10.000, wir beten darum, dass der gesehen wird, der ihn wirklich sehen will. Man kann hier jemand übersehen. Da ist jemand mit Kummer oder Sorgen, können wir übersehen, aber er nicht. Er kennt uns genau. Und wenn Sie Sehnsucht nach Jesus Christus haben, können Sie sicher sein, er geht nicht an Ihnen vorbei. Er übersieht Sie nicht. Und Zachäus, kein Wort von ihm zunächst, er ist völlig sprachlos. Jesus spricht ihn an, ihn vor allen Leuten, ihn ganz persönlich. Nicht den Oberbürgermeister, nicht den Oberpriester, nicht den Oberförster, nein, ihn, den verhassten Geldsack und Halsabschneider, den spricht der Herr mit Namen an. Und jetzt kommt die Aufregung, die aufregende Frage, warum Zachäus, ausgerechnet Zachäus, den Mann, der so viel auf dem Kerbholz hat. Da stehen doch die Honoratioren der Stadt mit ihren weißen Westen in vorderster Reihe und sie haben sich damals noch gern mit Jesu Nähe geschmückt. Das war eine Ehre, wenn er kam. Mancher Theologe hätte gern mit ihm ein Fachgespräch geführt und die Ärzteschaft hätte sicher gern wissen wollen, wie heilen sie Blinde? Nichts dergleichen. Er kehrt bei Zachäus ein. Das müssen wir uns noch ein bisschen bildlicher vorstellen. Stellen wir uns tatsächlich vor, jetzt kommt Jesus. Sie haben es alle gehört, der kommt heute, da kommt er also hier durch. Sie springen auf mit A und O und da kommt er hier den Mittelgang entlang und er geht zum Mischpult. Und da sieht er den Reinhard Philipp und sagt, komm, zu dir muss ich heute einkehren. Und er steht auf, der weiß nicht, wie ihm geschieht und er geht. Und Jesus lässt uns alle links liegen. Das muss man sich vorstellen. So war das. Da sind wir alle gekommen, der Saal wird gefüllt, aber Jesus kommt nur zu einem. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Vers 7 heißt es, sie murrten alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und das muss man sich orientalisch vorstellen. Das war nicht nur so ein stilles Gemurmel. Die haben geschrien, vielleicht auf den Boden gestampft, sich die Kleider zerrissen, die Haare gerauft, den Bart zerzaust. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Ja, was heißt denn das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt es doch, wir sind keine Sünder, Jesus. Wir nicht. Und du kehrst bei dem ein? Wir hätten es doch verdient, wo wir so brave Leute sind. Mindestens denken sie das von sich. Aber eigentlich sagt Jesus, solange ihr nicht einseht, wie tief ihr bei Gott wirklich in der Kreide steht, solange kann ich euch nicht helfen. Wer meint, dass er keine Vergebung braucht, dass er sein Leben vor Gott nicht in Ordnung bringen muss, dem hat Jesus nichts zu sagen. Dem hat Jesus nichts zu sagen. Das, schauen Sie es nochmal nach heute Abend, lesen Sie den Text. Massen sind auf den Straßen, Massen sind auf den Beinen, aber Jesus spricht nur zu diesem einen. Und diesen Satz, den er jetzt spricht, den will ich jetzt mal ganz langsam mit Ihnen anschauen. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Ist es nicht unglaublich? Spüren wir diese Sendung, die da hinter Jesus steht? Jesus ist heute nach Jericho gekommen. Denn, und die Begründung, die lesen wir in Vers 10, denn der Menschensohn, und damit ist Jesus gemeint, ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und verloren gegangen kann einem die Sehnsucht nach Jesus geworden sein. Oder dass man sich moralisch besser fühlt als andere. Das kann einem abhanden gekommen sein, dass das gar nicht so ist. Es kann einem vieles verloren gegangen sein. Die Frische, die Lebendigkeit, die Freude an seinem Wort, an seiner Gegenwart. Ich muss. Heute muss ich Zachäus retten. Und er sucht und findet bis heute jeden, der aufrichtig mit ihm in Kontakt kommen will. Er macht ihn selig. Das alte Wort, er bringt ihn in die Nähe Gottes. An der Westfassade des Basler Münsters gibt es eine ganz originelle, verhältnismäßig kleine Steinmetzarbeit mit dem Titel Die Seligen in Abrahams Schoß. Da steht Abraham für Gott, die zeige ich Ihnen mal. Nett, gell? So haben die Menschen sich damals das Glücksgefühl bei Gott zu sein vorgestellt. Der Abraham, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen, der strahlt in seinem Bad. Da gibt es keinen Druck mehr, keine Spannung. Da ist Heiterkeit, völlige Geborgenheit. Hast du Sehnsucht nach Seligkeit? Komm zu Jesus. So wie Zachäus. Er lässt sich retten. Er rutscht vom Baum herunter und nimmt Jesus auf und nun steht da mit Freuden. Und das ist nun unser dritter und letzter Punkt. Also er hat sich persönlich aufgemacht. Er wurde persönlich angesprochen und nun hat er ihn persönlich aufgenommen. Was der Zachäus da macht, das verstehen die Kinder. Also das habe ich oft erlebt. Jesus aufnehmen, persönlich ihm die Tür öffnen, nicht nur für Haus und Hof, sondern auch für das Herz. In dem Fall das Herz, das bisher mehr von Raffgier, Härte und Geiz verschlossen war. Öffnen. Interessanterweise ist, der Mann geht nicht zur Arbeitsagentur und sagt, ich möchte eine Umschulung. Er bleibt Oberzöllner. Vielleicht wird er sogar noch Oberzöllner. Er hängt seinen Beruf nicht an den Nagel. Aber er ändert sein Leben. Und da ist auch wieder interessant, da steht nun nicht, dass Jesus gesagt hat, also du, mein lieber Schlawiner, jetzt wird erstens das, zweitens das, drittens das und ich komme übermorgen vorbei und kontrolliere das. Jesus sagt da gar nichts. Aber der Zachäus stellt sich vor den Herrn und sagt zu ihm: Sieh, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Also das war schon eine Menge, die Hälfte. Aber der war auch wiederum klug. Er hatte Haus und Familie und seine Angestellten, die musste er weiter versorgen. Die Hälfte. Und wenn jemand mich verklagt oder Klage hat gegen mich, wirklich konkret, dass ich ihn betrogen habe, soll er es wiederkriegen? Nein, er sagt, dann gebe ich es vierfach wieder. Habe ich dem 10 Euro genommen, kriegt er 40. Waren es 100, 400. Waren es 1.000, bitteschön, 4.000 sind dein. Also da wächst der Zachäus weit über sich hinaus. Ohne Plateauschuhe, jetzt auch ohne Baum. Es kommt Größe in ihn hinein, eine Weite des Herzens. Er gibt mit leichter Hand, ohne von Jesus extra dazu aufgefordert worden zu sein. Dass Jesus bei ihm eingekehrt ist, verändert sichtbar sein Leben, seine Haltung, seine Einstellung zum Geld. Ich will jetzt nicht weiter ausführen, aber ich kann mir so richtig vorstellen, dass die Leute gesagt haben, du, wenn du durch Jericho kommst, da geht es dir gut mit dem Zoll, denn da gibt es einen gewissen Oberzöllner, der achtet sorgfältig darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Herrlich. Kurz, einige Verse vor unserer Geschichte erzählt Lukas eine Begegnung mit einem jungen, reichen Mann. Und da muss Jesus sagen, traurig, der konnte sich nicht von seinem Geld trennen. Und da sagt er, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher zu Gott kommt. Aber nun steht diese Geschichte hier. Der Zachäus ist also so schlank geworden, weil er so viel hergegeben hat, dass er locker durch ein Nadelöhr passt. Ja? Ist doch schön, ein reicher Mann wird selig. Wie schön, dass beide Geschichten im Evangelium stehen. Der Mann ohne Freunde hat Jesus bei sich aufgenommen. Er hat nun einen besonderen Freund für immer an seiner Seite. Jetzt hat er einen Platz am Herzen Gottes. Er hat die Chance eines Neuanfangs ergriffen und er hat ein neues Leben mit Perspektive, weil es ewig währt. Und wir sagen dazu fröhlich Amen und antworten mit dem Lied: Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, es ist niemand zu arm oder reich. Gott öffnet jedem die Tür. Nummer 227. Wenn Sie sich fragen, ob so eine Geschichte wie Zachäus auch heute noch passieren kann, zumal ja Jesus tatsächlich nicht hier den Mittelgang entlang kommt oder durch Eidlingen oder Böblingen oder Stuttgart zieht, dann möchte ich Ihnen sagen, jawohl, es gibt ein Buch zum Beispiel, das heißt Ein bisschen Glauben gibt es nicht, von Daniel Böcking. Er ist der stellvertretende Chefredakteur von Bild.de und wenn Sie so wollen, ist er ein Zachäus der Gegenwart. Ich habe gebeten, dass am Schriftentisch, am Büchertisch einige Exemplare sind, kann man aber auch im Credo und in jeder Buchhandlung bekommen. Und an Pfingsten kommt dieser Zachäus hierher und hält ein Seminar. Da können Sie ihn dann auch noch unter die Lupe nehmen. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, vielleicht ist ja jemand unter uns, der sagt, ich würde es ja gerne. Ich wäre gern mit Jesus in Kontakt, aber wie mache ich das? Ich weiß nicht mal, wie man ihm das sagt. Und da trifft es sich gut, dass es gerade in der aktuellen Ausgabe von Zeit mit Gott auf dem ersten Innenumschlag ein Gebetsvorschlag gibt, der heißt, wie Sie Ihr Leben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen können. Das kann man ganz still für sich machen. Ich schlage jetzt vor, ich lese dieses Gebet auch mit Pausen. So kann es auch jemand in seinem Herzen mitsprechen. oder vielleicht noch mit irgendjemand festmachen. Wir beten. Lieber Herr, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich mein Leben bisher selbst bestimmt habe und dass meine Sünde dich und meine Mitmenschen verletzt hat. Das tut mir aufrichtig leid. Herr Jesus Christus, danke, dass du alle meine Sünden vergeben hast, weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser und Herr. Lass mich deine Liebe erfahren und deinen guten Willen für mein Leben erkennen. Amen. Und nun möchte ich Sie mit dem Segen in diese Woche entlassen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.